Ich bin tatsächlich zu der Überzeugung gekommen, dass die Arbeit, die ich in den letzten 4 Monaten da geschafft habe und die Umgebung, die mich dazu angeleitet hat, diese Arbeit zu schaffen, eine günstige ist und ich deswegen im Bergischen Land bleiben muss.
Stadtland Text, NRW, der Podcast. Diesmal Tillmannstraße und das Bergische Land.
Herzlich willkommen zur 10. und letzten Ausgabe. Hier am Mikrofon sitzen wie in den 9 Folgen davor Tabea Sörgel
und Martin Becker. Tabea, nach dieser Ausgabe ist Feierabend, Schluss, Schicht im Schacht.
Ja.
Da kommen wir aber später noch zu. Zuerst mal geht es ins Bergische Land zu Tillmann Strasser, der dort 4 Monate verbracht und darüber geschrieben hat. Tabea, du weißt, was jetzt kommt.
Jeder weiß, was jetzt kommt. Dichtung und Wahrheit über eine nordrhein-westfälische Kulturregion.
Also, was fällt dir ein, wenn du ans Bergische Land denkst?
Ich denke sehr unoriginell an die Wuppertaler Schwebebahn und an Tuffy, den Zirkuselefanten, der aus dieser Bahn in die Wupper gefallen ist. Außerdem erinnere ich mich an dunkel verschindelte Häuser. Und du?
Also ich denke tatsächlich an einen Musikauftritt, den ich als Jugendlicher mal hatte im Bergischen Land mit einem Jugendorchester. Ich wollte ja mal ein großer Posaunist werden. Und es ist die letzte Ausgabe, da darf man auch mal ein peinliches Detail verraten. Ich habe damals, weil ich irgendwie so ein bisschen mich profilieren wollte, ein Fake-Telefonat geführt, als würde gerade jemand anrufen und mich fragen, ob ich bei einem anderen Konzert noch mitspielen kann. Das war meine Erfahrung mit dem Bergischen Land. Dann hätten wir also Elefanten, die auf geschindelte Häuser regnen und ein Fake-Telefonat als größter Posaunist der Welt.
Gut, dass Tillmann Strasser jetzt bei uns ist. Er hat die vergangenen Monate im Bergischen Land verbracht und weiß vielleicht, wie es wirklich dort ist. Hallo Tillmann, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Es ist natürlich genau so, wie er das beschreibt. Fake-Telefonate und Elefanten sind am laufenden Meter zu erwarten im Bergischen Land.
Das ist sehr, sehr gut. Dann lag ich ja doch nicht so falsch, indem ich das damals getan habe.
Nein.
Vor diesem Podcast haben wir natürlich akribisch recherchiert und dabei festgestellt, dass das Bergische Land sehr ausufernd ist. Selbst Teile von Köln gehören historisch betrachtet eigentlich dazu. Du warst aber im Bergischen Herzland, wenn man so will. Wo und wie genau warst du dort untergebracht?
Ja, da sprichst du gleich einen wunden Punkt, denn tatsächlich scheint niemandem so hundertprozentig klar zu sein, wie weit die Ausdehnungen des Bergischen Landes inzwischen gekommen sind oder ob es gar wieder schrumpft oder wo die historische Wahrheit liegt. Das Bergische Land heißt so, weil ein Herrscher mit dem Namen Berg da eine seinerzeit regierte und ein gewisses Gebiet innehatte, aber ich wohnte im Neandertal, das liegt kurz hinter Düsseldorf und das gehört nach Zählung vieler schon gar nicht mehr zum Bergischen Land. Mettmann, dem das Neandertal angegliedert ist, gehört nicht mehr zum Bergischen Land. Erkrath auch nur noch mit Augenzwinkern und andere zählen das problemlos mit rein. Man weiß es also gar nicht so ganz genau, aber ich finde es gut, wenn wir für diesen Podcast bei der Behauptung bleiben, ich hätte im Kern des Bergischen Landes residiert und von dort aus gewirkt. Und tatsächlich war es dann hauptsächlich mein Aufgabengebiet, mein Bergisches Land abzufahren, abzuklappern, abzustreifen und mal zu gucken, was ich so darunter verstehe. Solange das nicht Kassel-Wilhelmshöhe war, war das auch okay.
Man merkt, du hast auch schon ein bisschen den Zungenschlag angenommen, ne? Aus der Region.
Sobald ich über das Bergische Land rede, kommen das und was in meinen Wortschatz, ohne dass meine bayerischen Wurzeln dagegen was tun könnten, was ihnen hochnotpeinlich ist, aber ich kann es nun mal nicht ändern.
Warum hast du dir eigentlich das Bergische Land ausgesucht für dein Stipendium?
Oder gibt es einen ganz banalen Grund? Ich wohne ja auch seit 8 Jahren in Köln und habe immer am Wochenende Sehnsucht nach Natur bekommen. Und dann bin ich mit der S-Bahn direkt losgefahren und landete häufig im Bergischen Land. Und habe ich das gemacht, was der Kölner Städter natürlich bevorzugt macht. Ich bin mit größtmöglicher Ignoranz durch Dörfer und Wälder und Weiden spaziert, habe mir das alles angeschaut, frische Luft eingesaugt und gedacht, oh schön. Und mir überhaupt nicht gemerkt, wo ich da eigentlich gerade war. Bin wieder zurückgefahren, habe vor mir selber behauptet, jetzt hast du aber Erholung genossen und wusste noch nicht mal einen Deut darüber, auf welche Quellen und Waldwege und Felder ich da meine Füße gesetzt hatte. Und deswegen war es für mich, als diese Möglichkeit sich auftat, im Bergischen Land mal 4 Monate zu stipendieren und die Gegend zu erkunden, fast schon eine Art Pflichtrecherche, da endlich mal zu wissen, wo ich da eigentlich immer so gerne hingefahren bin.
In einem deiner Blog-Einträge, die übrigens nachzulesen sind auf www.stadt-land-text.de, wird die rheinisch anmutende Willkommenskultur im Bergischen Land erwähnt. Warst du also gleich ganz dicke mit deinen neuen Nachbarn?
Ja, tatsächlich, mit meinen Nachbarn war ich super dicke. Das liegt auch daran, dass das eine total nette Familie ist, die das Haus, in dem ich untergekommen bin, gekauft hat vor ein paar Jahren und ein Restaurant betreibt und ansonsten Freunde und Bekannte von sich da angesiedelt hat. Das ist so eine richtig coole, kleine, ja auch fast Künstlerinnen- und Künstlerkolonie, denn die Frau des Hauses ist von Haus aus Regisseurin, der Mann arbeitet im Kultusministerium, also da gibt es Verbindungen in die Welt der Künstlerinnen und Künstler und ganz oben wohnt ein Jazz-Posaunist, ein ganz hervorragender, den ich immer üben gehört habe. Das hat dazu geführt, dass ich meine eigenen musikalischen Ambitionen sehr weit hinten angestellt hatte, aber auch, dass ich immer das Gefühl hatte, hier ist Kunst und Kultur lebendig und deswegen habe ich mich da mit den Nachbarn super vertragen und demnächst zieht ein Maler gegenüber ein. Der nimmt so eine kleine Garage als Atelier, also das wird alles noch ausgebaut.
Wer war denn neugieriger, der Regionsschreiber auf die Leute vor Ort oder die Leute vor Ort auf den Regionsschreiber?
Ah, das hing natürlich stark von den Leuten ab, aber ich würde fast sagen, obwohl ich meine eigene Neugier nicht unter den Scheffel stellen will, die Neugier der Leute überwog am Ende der Zeit sogar ein bisschen. Zumindest sobald ich erwähnt habe, wer ich bin und was ich mache. Es gibt eine Begegnung, aus der auch ein Text für einen Blog entstanden ist, die eine von vielen war, die ich nicht so hätte vorhersehen können. Da war ich nämlich im Krankenhaus zu Mettmann und weil so ein Krankenpfleger, also es war nichts Schlimmes, ne? Ich musste mir den Arm MRT'en lassen, nicht Röntgen, sondern Magnetresonanztomographie lassen, weil so eine unklare Schmerzursache da irgendwo war, die inzwischen aber auch gelöst ist. Und der Krankenpfleger fing, wie das Krankenpfleger oft machen, sofort an, auf mich einzureden. Wahrscheinlich, weil er mich ablenken wollte von der Prozedur, die jetzt folgen sollte und von der Nadel, die er mir in den Arm jagen wollte und so. Und stellte hin und wieder so Alibi-Fragen. Was machen Sie denn? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn? Die ich dann mal so alibimäßig beantwortete, sagte aber eben dann auch Regionenschreiber. Und das hat ihn interessiert. Hör mal, da war er dann gleich. Also hier. Und was macht denn ein Regionenschreiber? Und wo will der denn hin? Und was soll der denn? Aber das ist ja doch interessant. Und er liest ja nur Philip K. Dick. Aber was ich da mache, das ist ja vielleicht auch cool und Harry Potter, ob das in die Richtung gehen würde und wie das denn sei. Also da war die Neugier auf jeden Fall groß für drei Begegnungen. Das könnte man jetzt nicht als Standardbegegnung bezeichnen, aber es war interessant.
Was ich interessant finde, ich dachte erstens, diese Geschichte wäre ausgedacht und zweitens, der medizinisch-technische Assistent wäre eine Frau.
Das ist ganz interessant, das haben mir schon mehrere Leute gesagt und ich weiß nicht, was das über unser Genderbewusstsein aussagt oder ob das einfach ein Krankenpfleger ist, der eine irgendwie weiblich geprägte Sprache benutzt hat. Keine Ahnung, es war ein Mann, darf ich jetzt hier skandalöserweise enthüllen. Aber ich finde das ganz wunderbar, dass man auch denken kann, dass es eine Frau war. Und also auch sonst was für ein Mensch gewesen sein könnte, ist doch spannend.
Ja. Was mich an die Kölner und ihr Verhältnis zu Köln erinnert, die Bewohner des Bergischen Landes finden das Bergische Land selbst, glaube ich, ziemlich gut, oder?
Ja, das tun sie in der Tat. Wobei die Bewohner des Bergischen Landes ja auch sehr großen Wert darauf legen, dass es gar nicht das Bergische Land per se gibt, sondern viele, viele Unterarten, die aufzuzählen den Rahmen dieses Podcasts bei weitem sprengen würde. Recht eigentlich ist es so, dass jedes Dorf sich immer noch gegen die längst stattgefundene Eingemeindung wehrt. Also auch die Teile von Wuppertal sehen sich ja nicht als Wuppertal. Und davon abgesehen, ne, dass da irgendwie viele Gemeinden, die eigentlich mehrere Täler voneinander entfernt liegen, auf einmal unter einem Ortsnamen firmieren sollen, das mögen die schon gar nicht. Und insofern ist das Bergische Land sehr, sehr stolz auf sich und weiß aber nicht davon, dass die Nachbarn auch sehr, sehr stolz auf sich sind. Und ich erzähle immer wieder gern eine Geschichte, die mir gleich ganz am Anfang berichtet wurde. Da erzählte jemand, der neu nach Paffrath gezogen war, ein Dorf, das inzwischen zu Bergisch Gladbach gehört. Er hätte jetzt mit den Nachbarn gesprochen, die seien noch nicht in Wuppertal gewesen in ihrem Leben, obwohl sie daher kämen. Wuppertal ist eine halbe Stunde entfernt und die wohnen da seit 50 Jahren so. Aber Wuppertal, nee, das machen wir nicht.
Das Ganze klingt jetzt irgendwie wie eine sehr geskriptete Werbung für das Bergische Land. Ich glaube, für die letzte Ausgabe haben wir tatsächlich jemanden, der, es waren alle Leute Feuer und Flamme für ihre Gegend, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Du hast ja als Storyliner und Entwickler für verschiedene Film- und Fernsehproduktionsfirmen gearbeitet. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn du deine Zeit im Bergischen Land als TV-Event pitchen müsstest, wie würde das klingen?
Sollen wir uns noch auf ein Genre einigen oder pitche ich einfach mal so, dass es verkauft wird, egal was es ist?
Ja, am besten verkäuflich.
Ja, okay, schon verkäuflich. Einer dieser Pitche, die verkäuflich sind. Okay, können wir mal probieren. 4 Monate lang hat der Autor, der im Mittelpunkt unseres Projektes steht, gelitten, gedarbt, geweint, in den Regen hinausgeschaut. Doch dann kam eines Tages die Erlösung in Form einer Mettmanner Dame, die ihn durch die regenverwischte Scheibe gar getreulich ansah, und so spazierten sie gemeinsam hinaus in die Weiten des Neandertals, um das Glück auf den eiszeitlichen Wildgegen zu finden. Aus irgendeinem Grund pitche ich eher ein Märchen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich glaube, ich habe einfach zu viel Film- und Fernsehpitches gemacht, die sehr entfernt von mir waren, sodass ich jetzt mal meine inneren Mythen erzählen wollte.
Sehr, sehr schön.
Ja, vielen Dank. Ja, sehr und gerne. Es ist auch schön, dass du den Bergischen Regen schon erwähnt hast.
Ja.
Du hast uns nämlich auch einen Audioschnipsel aus der Region mitgebracht, und da spielt Regen auch eine gewisse Rolle, beziehungsweise die Hauptrolle, könnte man sagen.
Das könnte man in der Tat.
Dann hören wir mal rein.
Ja, das ist er also, der legendäre Regen im Bergischen Land. Wie viele, hast du überhaupt die Sonne jemals gesehen? Wie viele Sonnentage gab es?
Deswegen habe ich das Geräusch natürlich auch mitgebracht, weil das so das Erste ist, was man über das Bergische Land hört, was ich über das Bergische Land gehört habe. Es regnet quasi ununterbrochen. Und ich habe es auch mitgebracht, weil es dann doch Sammlerwert besaß, denn in meiner Residenzzeit jetzt dort hat es lustigerweise gar nicht so viel geregnet. Im Gegenteil, ich war fast enttäuscht, hatte mich vorher bestens ausgerüstet mit Regenjacke, Regenhose, Regenschuhen, Regen alles. Und es kam kaum zum Einsatz, was natürlich auch ein Zeichen des Klimawandels sein kann, um Himmels Willen. Aber für mein Wohlbefinden war es natürlich ganz schön, dass es nicht ständig platterte. Und so besitzt dieses Geräusch ein bisschen Seltenheitswert in meinem persönlichen Fazit. Aber ich wollte es trotzdem mitgebracht haben.
Du hast uns noch mehr mitgebracht als dieses Geräusch, nämlich Auszüge aus deinen Blog-Einträgen. Wir freuen uns sehr auf den ersten Teil dieser Lesung, und vielleicht erzählst du ein bisschen, was wir jetzt gleich zu hören bekommen.
Sehr, sehr gerne. Mein Projekt war ja ein bisschen, die Region über die Leute darin zu erschließen. Deswegen habe ich Interviews geführt mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten und daraus einfach Monologe gebastelt. Also aufgenommen, was mir gesagt wurde, hinterher nochmal ein bisschen montiert, ein bisschen geschliffen, nochmal mit den Leuten abgestimmt und dann als literarische Porträts veröffentlicht. Und oft waren das natürlich so gestagte Begegnungen, also dass ich vorher recherchiert habe, wen will ich denn treffen, und dass ich dann mit interessanten Persönlichkeiten zusammengetroffen bin. Aber natürlich waren oft die spannenderen Begegnungen noch die, die ich nicht geplant hatte, also die mir passiert sind. Und jetzt lese ich eine Begegnung oder einen Monolog, der aus einer Begegnung entstanden ist, die ich überhaupt nicht geplant hatte und umso netter fand. Die Jägers. Wir wohnen neben den Jägers. Die sind nett. Kennst du Frau Jäger? Die fährt einen BMW. In Blau. So einen will ich auch mal fahren. Ich kauf ihr den ab. Ich habe ihr schon mal ein Angebot gemacht. Hast du Instagram? Die Jägers haben 3 Autos. Deshalb muss immer eins draußen stehen, weil es passen nur 2 in die Garage. Wie bei uns. Da passen auch nur 2 in die Garage. Wir haben aber nur eins. Ein Auto. Ein Volvo V70. In Silber. Der kann 190 PS und 200 km/h. Wie viel kann dein Auto? Mein Papa sagt, wir brauchen nur ein Auto, weil er fährt damit zur Arbeit. Und wenn er wieder da ist, fährt meine Mama damit zum Markt. Da darf ich mit. Manchmal fährt sie mich auch zum Sport. Ich bin im Judo. Ich habe schon den gelben Gurt. Soll ich dir zeigen? Ich habe Judo in Solingen. Mama sagt, es gibt kein Judo bei uns, deshalb muss ich nach Solingen. Weil ich unbedingt Judo machen will. In Solingen haben wir Judo bei Sensei Günther. Der ist nett, aber streng. Und nicht so nett wie Frau Jäger. Weißt du, wo Solingen ist? Hast du ein Smartphone? Dann kann ich dir zeigen. Wenn Mama mich nach Solingen fährt, brauchen wir 17 Minuten. Mein Papa braucht nur 15 Minuten, hat er gesagt. Aber Papa fährt mich nie nach Solingen, weil er da noch arbeiten muss. Weil er auch zu Hause arbeitet. Papa arbeitet zu viel. Frau Jäger arbeitet auch. Deshalb hat sie auch ein Auto. Papa sagt, ich krieg auch ein Auto, wenn ich arbeiten gehe. Frau Jäger ist Zahnärztin vom Beruf. Sie hat gesagt, wenn ich mal einen schwarzen Zahn habe, kann ich zu ihr in die Praxis kommen. Die Praxis von Frau Jäger ist auch in Solingen. Ich habe aber noch keinen schwarzen Zahn. Soll ich dir zeigen? Cheese! Das ist Englisch und heißt Käse. Das müssen wir immer sagen, wenn wir ein Klassenfoto machen. Aber der Nikolas sagt immer Marmelade. Wie in dem Witz mit dem Frosch. Kennst du den? Kann ich dein Smartphone mal haben? Hast du schon schwarze Zähne? Sag mal Cheese! Ich bin bei Dr. Wuttke. Aber ich will lieber zur Frau Jäger. Das habe ich dem Papa auch gesagt. Wenn ich bei der Frau Jäger bin, kann ich vielleicht auch mal mit ihrem Auto mitfahren. Der Frau Jäger, ihr BMW, kann 220 PS und 243 km/h. Bist du schon mal 243 km/h gefahren? Wenn du Instagram hast, kann ich dir den zeigen. Meine Schwester hat den fotografiert. Ich darf noch kein Instagram haben. Wenn ich ein Smartphone hätte, würde ich als erstes Instagram machen und dann TikTok. Da gibt's alle Songs. Ich würde auch nach Solingen ziehen. Wohnst du in Solingen? Ich würde nach Solingen ziehen, weil in Solingen gibt's auch Döner. Der Nikolas hat gesagt, dass er immer Döner mit seinem Papa essen geht. Er hat gesagt, er nimmt immer mit Schaf. Das glaube ich aber nicht. Mit Schaf ist krass. Ich habe auch mal mit Schaf genommen. Meine Mama hat gesagt, wenn man Döner isst, muss man sich besonders gut die Zähne putzen. Der Nikolas kriegt bestimmt schwarze Zähne. Der hat auch schon ein Smartphone. Das ist aber zu früh. Ich muss jetzt los. Warst du schon mal Dünntalsperre? Da fährt mein Papa in 20 Minuten hin, hat er gesagt, mit dem Volvo. Vielleicht 21. Das ist voll schön da. Aber man muss noch laufen, wenn man da ist. Weil man kann mit dem Auto nicht ganz hochfahren. Da ist keine Straße. Aber voll schön. Willst du mal mitfahren? Ich kann fragen. Ich habe auch Frau Jäger gefragt. Die kommt mit. Wir fahren Samstag oder Sonntag. Das kommt aufs Wetter an. Wenn es regnet, habe ich Frau Jäger gesagt, dass sie das Auto auch bei uns reinstellen kann, in die Garage. Sonst rostet das ja. Ist ja Metall. Ich mache später mal was mit Autos. Ich muss jetzt los. Frau Jäger hat gesagt, dass mein Papa das sicher nicht erlaubt, weil das ja unsere Garage ist, aber ich kann fragen. Tschüss, Marmelade.
Wo hat dir denn dieses gesprächige Kind aufgelauert?
Das war tatsächlich total lustig. Ich war im Wald spazieren, im Neandertal, und habe den kleinen Jungen gesehen, um den es sich in dem Fall handelt, und war auch erst ganz verwirrt, weil ich dachte, kleine Jungs allein im Wald, aber stellte sich raus, dass der zu einer Family gehörte, die schon ein paar Meter weitergegangen war, weil sie wusste, der muss da noch irgendwelche Experimente an Blättern durchführen. Und das hat er mir auch schon wortreich erklärt, und ich war schon davon ganz fasziniert, weil er also wirklich in Plauderlaune war, bis ich dann so geistgegenwärtig war und mein Handy hat mitlaufen lassen, ihm das auch erklärt habe, obwohl natürlich klar ist, dass er das jetzt nicht hundertprozentig verstanden hat. Ich habe es dann aufgenommen und habe dann hinterher die Eltern gefragt, die eben schon ein paar Meter weiter waren, und sie sagten, ja, also wenn er da nichts dagegen hat, erscheint er ja recht munter erzählt zu haben. Ich habe auch versichert, dass er nichts Peinliches über sie, sondern höchstens über die Nachbarn erzählt hat, und dann waren sie da schon ganz beruhigt.
Du wolltest als Gast der Kulturregion Bergisches Land die Gegend bereisen und, ich zitiere mal, Porträts von den Leuten der Region anfertigen, dabei manchen etwas andichten, manches schräg beleuchten, sodass ein neuer Blickwinkel entsteht, und manche Porträts gar komplett erfinden, möglichst so, dass man es nicht merkt. Wie weit bist du denn auch dank Corona dabei gekommen? Wenigstens bis nach Wuppertal?
Da sprichst du schon wieder zielsicher, wahrscheinlich mit investigativem Gespür einen wunden Punkt an, denn ausgerechnet in Wuppertal war ich während meiner Residenzzeit genau zweimal. Einmal, als der WDR da netterweise ein Porträt gemacht hat, noch zum Stipendium, und einmal, als ich nochmal hin musste, weil ich meine Regenjacke bei diesem Porträt vergessen hatte. Und so waren meine beiden Wuppertal-Aufenthalte jeweils von großem Stress unterschiedlicher Natur geprägt. Aber ansonsten bin ich ganz gut rumgekommen, und trotzdem hat Corona natürlich hat alles viel schwieriger und viel komplizierter gemacht, als wir vorher dachten. Es war im Endeffekt dann so, dass ich ja eigentlich vorhatte, ganz spontan auf alle Leute zuzugehen. Mhm. Und weil das zwischendurch ja auch überhaupt nicht ging, auf Leute zugehen und zumindest irgendwie mit großen Vorsichtsmaßnahmen verbunden war, haben wir dann im Endeffekt viele Begegnungen halt inszeniert und herbeigeführt und vorher angekündigt und dann so einen klassischen Interviewrahmen geschaffen, was vorher nicht mein Plan gewesen war. Der andere Aspekt, den du ansprichst aus meinem Ursprungsproposal mit dem auch Sachen dazu erfinden und schärfen und so weiter, ist ein ganz lustiger. Das haben nämlich die meisten Leute, die mit dem Projekt zu tun hatten, also inklusive der Organisatorinnen und Organisatoren, zwischendurch vergessen, sodass ich dachte, das kommt mir doch gerade zu Pass, dann kann ich nämlich so ganz gefinkelt da irgendwie mal immer wieder Sachen einbauen, vielleicht auch ganze Passagen hinzudichten und immer noch mich auf den Ursprungstext berufen und sagen, das habe ich doch von vornherein geplant. am Ende des Tages ist es nicht so viel geworden, weil man das ja auch bewusst dann vorsichtig einstreut, weil man noch eine gewisse Realness dabei haben will. Aber hin und wieder habe ich tatsächlich mal einen Ausflug ins Reich des Fantastischen unternommen.
Du hast zum Beispiel einen Imbissbetreiber besucht, der sagt dann Sachen wie, der Mensch ist vom Menschen der Wolf.
Ja, das oder, kann man ja nicht erfinden.
Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Also das ist tatsächlich passiert. Ja, und wo ist es Männersache? Das war auch ein Originalzitat.
Das hätte mich nicht getraut zu erfinden, absolut. Ja, gut, dass du den ansprichst. Also oft ist es ja dann wirklich so in diesen Gesprächen, dass die Leute einem Sachen sagen, bei denen man denkt, das hätte ich mich nicht getraut zu erfinden. Da war es so ein klassischer Fall. Und andere Sachen, die man dann erfunden hat oder dabei ist, sie zu erfinden, die sind dann so banal, dass kein Mensch auf die Idee käme. Ja, und das ist super, dass du das ansprichst. Stimmt, der hat das alles genauso gesagt.
Wie hast du denn die Menschen ausgewählt oder gefunden, die du porträtierst?
Ja, ganz unterschiedlich. Also zum einen hatte ich eine super Betreuerin, Maike Utke von der regionalen Kulturpolitik, die eine ganze Menge Ideen hatte, wie man Spannendes im Bergischen Land besuchen könnte, wer irgendwie seit 1000 Jahren ehrenamtlich das Heimatmuseum Bergneustadt betreibt oder wer gerade frisch hergezogen ist und sich in seinem Dorf noch ganz neu orientieren will, die kannte einfach Leute. Und so bin ich natürlich ein bisschen auf Ideen gekommen und sonst ganz klassisch über den Weg, der mir auch vorgeschwebt hatte, als ich das Projekt einreichte, nämlich auf Leute zugehen, auf irgendeine Begegnung warten, auf dem Marktplatz sitzen und mit Menschen ins Gespräch kommen, die da auch sitzen oder so und sich dann unter Umständen weiterreichen lassen. So ist viel passiert. Ne? Dass ich also wirklich gefragt habe, gibt es hier irgendwen, der ein bisschen was über den Ort erzählen kann? Gibt es hier irgendwen, den du spannend findest? Bist du vielleicht spannend? Wie ist es denn? Im Fall dieses Wurstbudenbesitzers war es ganz kurios, denn es fand vor der Wurstbude, an der ich auch absichtslos vorbeiging, eine Schlägerei statt, die sich vor meinen Augen rapide entwickelte. Zwei Leute, die offenbar schon länger einen Groll gegeneinander hegten, jüngere Menschen, gingen also aufeinander los. Es schien so ein klassisches, nichts Ernstes, aber auch nichts Spaßiges zu sein. Die schubsten sich so und pöbelten ein wenig und man musste sie weiträumig umkreisen. Aber war auch klar, dass da jetzt nicht gleich einer ein Messer rausziehen würde. Und dann lief ich in die Wurstbude rein, weil ich irgendwie auch dachte, vielleicht, ja, das war sehr naiv, vielleicht haben sie was Vegetarisches zu essen. Und also das hat sich nicht bewahrheitet übrigens. Und fragte, ob sowas hier öfter passiert, weil ich dachte, es ist doch ein netter Gesprächseinstieg. Und dann fing der ungefähr original an, diesen Monolog zu halten, den ich dann auch im Blog veröffentlicht habe. Auf die Schlägerei kam man nie wieder zu sprechen, aber auf viele andere Dinge. Ja.
Hattest du denn manchmal auch Schwierigkeiten, den Leuten ihre Geschichten zu entlocken? Weil bei den meisten wirkt es ja eher so, als hätten sie nur darauf gewartet, dass endlich mal einer fragt.
Das ist auch bei erstaunlich vielen Menschen der Fall, was ich sehr gut verstehen kann. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen das Problem, dass sich selten jemand so richtig für unsere ganze Geschichte interessiert, denn die einen kennen sie schon, die anderen wollen sie nicht wissen. Aber
ich war Martin.
Das stimmt allerdings, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, deswegen danke ich euch für diese Einladung, diesen Podcast. Ich habe viel zu erzählen. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass die Leute im Bergischen Land, ich kann sie auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren, aber sicherlich in der Tendenz etwas verschlossener sind als die klassischen Kölner, die einem die Lebensgeschichte ja in der Straßenbahn aufdrücken, wenn man nicht aufpasst und nicht rechtzeitig aussteigt. Und dementsprechend war es nicht bei allen so, dass sie sofort losgeplaudert hätten. Und natürlich sind das Teile, die ich entweder wohlweislich rausgeschnitten habe oder versucht habe, als spannende Elemente, also mit so abwehrenden Floskeln immer wieder einzustreuen, damit dem aufmerksamen Leser und der aufmerksamen Leserin klar wird, ah, okay, das war wohl ein bisschen schwieriger, da ins Laufen zu kommen. Aber ich muss wirklich sagen, das war die absolute Minderzahl. Der Großteil der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren wirklich begeistert, eine Geschichte oder ihre Geschichte zu erzählen und redeten da sofort drauf los. Und das fand ich auch super. Ich gefiel mir dann auch sehr in der Rolle, offenbar derjenige zu sein, der da gerade symbolisiert, ich habe ein offenes Ohr, weil es mich ja wirklich total interessiert und weil ich es auch wirklich oft sehr spannend fand. Und ich bin total auf den Geschmack gekommen. Ich hoffe, dass ich bald wieder irgendeine Möglichkeit finde, ich meine, so wie ihr das ja auch macht, ne, spannende Geschichten von Menschen zu hören und das irgendwie verarbeiten zu können. Das ist ja super. Die Leute haben ja so viel zu erzählen. Ist doch toll.
Außer den Porträts gibt es im Blog mitgehörte Dialoge, zum Beispiel die Mettmanner Murmeleien oder die Bahnfahrerinnen Brummelei und Beobachtungsschnipsel. Das sind kleine, oft melancholisch-ironische Alltagsszenen. Kannst du noch Zug fahren oder durch eine Stadt laufen, ohne die ganze Zeit mitzuschneiden?
Nö, tatsächlich nicht. Das ist aber ehrlich gesagt schon eine kleine Krankheit, die mich seit dem Studium verfolgt. Ich habe ja kreatives Schreiben tatsächlich studiert, wie sinnvoll oder unsinnvoll man das auch finden mag. Und ich hatte gleich im ersten Semester ein Seminar zum Notieren. Und da hat mich der Professor tatsächlich fast ein bisschen infiziert mit dieser Krankheit, immer so ein Büchlein dabei zu haben, so ein bisschen mitzuschreiben, wenn was Lustiges passiert. Oder was Interessantes, Kurioses, Spannendes, Absurdes und so weiter. Und wenn man damit mal anfängt, dann kriegt man das Tor nicht wieder geschlossen. Das kennt kennt ihr vielleicht auch, ne? Aber dann passieren ja ständig, also man muss sich richtig konzentrieren. Ich habe tatsächlich so Noise-Canceling-Headphones, das ist seitdem die beste Anschaffung, die ich getätigt habe, weil ich dann nicht mehr in jedem öffentlichen Verkehrsmittel aufpassen muss, was alles passiert um mich rum. Aber wenn ich die nicht aufhabe, dann, neulich habe ich hinter mir jemanden gehört, da stiegen also zwei junge Leute ein, die ich gar nicht richtig sah, setzten sich hinter mir in den Zug und nach einer Zeit sagt der eine zum anderen, ey, wenn mein Vater wüsste, dass ich mir die Augenbrauen zupfe, der würde mich umbringen. Und ich musste mich sofort umdrehen, aber natürlich auch vorsichtig, weil wenn da jemand umbringen spricht, willst du nicht allzu deutlich machen. Und dachte, also wir müssen doch aufhören, in meiner Gegenwart solche Sachen zu sagen, weil sonst kann ich nie abschalten hier, das ist schwierig. Und sowas passiert am laufenden Band.
Dann machen wir die Tore doch jetzt nochmal ganz, ganz weit auf, wenn du magst. Vielleicht hättest du Lust, uns ein zweites Stückchen vorzulesen.
Ja, nachdem wir ja jetzt schon so ausführlich über den Wurstverkäufer gesprochen haben, möchte ich den auch noch zum Besten geben. Ich hoffe, das hält sich auch im Rahmen der 3 bis 4 Minuten Lesung, aber ich lese einfach schneller. Der Text hat auch einen sehr prosaischen Titel. Er heißt Die Wurst. Ich sehe noch ganz andere Dinge, das kannst du mal glauben. Aber da halte ich ja nicht drauf, weil das ist ja nicht meine Arbeit. Was ist meine Arbeit? Den Laden am Laufen halten, so einfach. Wie ich 1,250 sind, 1 gelernter Servietten sind davon. Also wenn ich 1, aber gerne, dann ist das, von selber läuft er nicht. Ah, ich mach das schon eine Weile. Lass es mal 5 Jahre sein. Aber verändert, was glaubst du? Da ist das nicht die Branche für. Corona, na klar, da hatte ich auch zugehabt. Aber das ist ja vorbei. Da kannst du mal gucken, wie sie sich benehmen, ja alle. Ja? Kein Mundschutz, kein Abstand, nix. Wie sagt man? Der Mensch ist vom Menschen der Wolf. Stammgäste, na klar, gib it. Aber warum kommen die? Weil du hier deine Ruhe hast. Ist das mitten in der Stadt? Na sicher. Ist das New York hier? Nee. Aber trotzdem was los, glaub mir mal. Und deshalb machen wir hier drinnen entspannt. Heiß und fettig, aber lässig. Sag ich jetzt so. Um mich ganz zu zitieren. 2,70 sind das. Aber lass mir die Leute in Ruhe. Ich hab zu danken. Weil die kommen ja, damit denen hier keiner. Ich sag mal, auf den Keks. Ob die mal was erzählen? Was ich ja doch. Wenn du weg bist. Da bin ich auch mal Therapeut, Psychologe. Ja? Stehe jetzt zwar nur am Grill, aber oft näher dran als die Ehefrau. Obwohl die eh nicht mehr dran ist. Das ist ja das Problem. Bei den meisten, wenn du verstehst. Tust du aber nicht. Bist du noch zu jung für. Willst du eine? Wieso? Und die? Er sagt nicht, du bist Vegetarier. Na jedenfalls, wenn du was wissen willst, das geht nicht so aus dem Stegreif. Musst dich schon mit mir hinstellen, einen Tag oder zwei. Na, dann kannst du dein Buch schreiben. Allein schon, was hier alles ankommt. Ha? Lokalpolitik. Promis auch. Der Bürgermeister war da. Und die jungen Leute. Ja, außer die Moslems. Obwohl die auch. Aber nur nachts. War neulich einer da. Sagt der, ich darf's niemand erzählen. Und so mit der Faust. Und ich, Junge, wem soll ich das denn? Den Krakau an hier oder was? Geöffnet täglich von 11 bis 10. Ja, 2 lange mit Senf kommt sofort. Sonntags bis 5. Und glaub mal, dass hier in der Früh schon die Leute stehen. Der eine will Bierchen zischen, der andere schon mal Pommes Franke. Na, das dauert aber ein Momentchen, bis das Fritteuse läuft. Hatte auch mal einen, dem war er zu langsam, der wollte Currywurst. Und ich Ketchup geholt aus dem Lager. Na, wenn ich wiederkomme, zählt er mir die Scheine auf den Tisch. Zack, 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 wie viel willst du? Ich kauf den Laden, ich räum den auf. Na, sag ich, kannst du knicken. Ich sag, zahl deine Wurst und dann Abmarsch. Weil, das geht ja nicht. Weil, bin ja auch nur zur Miete. Oh. Wat, Frauen? Na, dat nun nicht. Ja, oder wenig. Hin und wieder mal. Oh, Senf steht da vorne. Nee, Wurst ist Männersache. Aber du, da kannst du mit dem Kollegen sprechen. Der hat die Bude da beim Industriegebiet. Und ich sag mal, da ist auch, ne, Gewerbe. Aber musst du wissen, der verkauft keine müde Thüringer. Weil so wat können die Damen nicht mehr sehen. Na, der macht seinen Umsatz mit Schnappes, sagt er. Ja, das ist das wahre Leben. Da weißt du aber nichts von. Doch vielleicht hast du Glück, dann kommt Oma nachher noch vorbei. Na, nicht meine Oma, die heißt nur so. Ja, die hat was zu erzählen. Jeden Tag um 1:30 steht die da. Bockwurst mit Brot. Ja, bis sie irgendwann mal nicht mehr da war. Da hab ich gedacht, jetzt ist sie hinüber. Und dann sehe ich sie eine Woche später da vorne den Gehweg runterwackeln. Ich sag, Oma, sag ich, Oma, was ist? Keine Bockwurst heute. Sagt die, nee, das schmeckt mir jetzt nicht mehr. Aber auf so eine Art. So eine Art, dass ich schon gemerkt hab. Na, jetzt kriegst du die Bockwurst umsonst. Und steht wieder da, 1,30. Jeden Tag.
Wie fand denn der Imbissbetreiber eigentlich dann den Text, der entstanden ist?
Ich weiß es nicht, weil er gesagt hat, interessiert mich nicht, was du draus machst. Also das war auch ein bisschen enttäuschend, aber ich habe ihm das Projekt erklärt und ihm das Mikro schon unter die Nase gehalten oder das Handy. Und er hat es, glaube ich, rudimentär verstanden, aber ansonsten nur mitgekriegt, dass es hier ein Ventil zu haben ist, hat losgelegt. Und als ich ihm dann hinterher noch die Adresse des Blogs aufschreiben wollte und so, war er relativ desinteressiert und hatte ja auch schon wieder zu tun. Das ist ja das wichtigste Business im ganzen Dorf. Aber jo, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er findet es eines Tages und vielleicht schreibt er mir dann eine Mail.
Du hast auch Limericks verfasst und teilweise auf Bestellung der Blogleserinnen und Blogleser. Darin werden Orte in der Region gewürdigt, ganz ohne Anspruch, ihnen in irgendeiner Form gerecht zu werden. Das klingt dann so. Wenn ich nachts nicht besoffen ins Watt krach oder volltrunken alpinen Quatsch mach, dann lieg ich verhohlen zwischen den Polen, stocknüchtern in Bergisch Gladbach. Du nennst die Limericks selber infantil, aber was die absurden Wendungen angeht, kommen sie ja einigen anderen Texten im Blog relativ nah, oder?
Ja, das mag sein. Ich habe es natürlich auch deswegen infantil genannt, um dann auch wirklich die Ausrede zu haben, jeden Quatsch machen zu können und gleich zu sagen, das läuft jetzt hier nicht unter dem Label seriös. Aber ich habe mich da ein bisschen ausgetobt. Ich bin ein furchtbar schlechter Dichter. Also ja, ein Dichter muss ja heutzutage auch überhaupt nicht mehr reimen. Aber ich bin, also auch im Reimen bin ich schrecklich schlecht. Und empfand das dann als lustige Hirnwindungsherausforderung, so an ein paar Tagen mir was zu überlegen, was ich auf Odenthal reimt. Speziell bei Odenthal bin ich auch recht stolz drauf. Aber es ist auch, das ist nicht nur infantil, sondern auch pubertär. Deswegen können wir das auf gar keinen Fall vorlesen.
Hast du deinen Aufenthalt im Bergischen Land auch für die Arbeit an einem anderen Projekt genutzt? Kommt bald zum Beispiel der große Mettmann-Roman?
Der große Mettmann-Roman wäre ein toller Titel tatsächlich. Ich habe es tatsächlich für ein anderes Projekt genutzt. Ich habe mich auch beworben, nicht nur mit dem literarischen Projekt, sondern auch mit der Textprobe aus dem Roman. Und ja, wie alle Schreibenden, oder nicht alle hoffentlich, aber wie viele Schreibenden versuche ich seit Jahren irgendwie einen Roman zustande zu bringen. Habe das auch schon mal hingekriegt. 2015 ist einer erschienen, aber seitdem sind ja nun ein paar Jahre ins Land gegangen und ich arbeite am zweiten. Lange Jahre tat ich das, wenn man so will, vergeblich, weil das nicht so richtig in die Puschen kam, das Projekt. Und da hat es sich nun wirklich ergeben, dass ich in den 4 Monaten im Bergischen Land die erste Fassung eines Romans fertiggestellt habe. Also es gibt jetzt wirklich ein, ich würde sagen, ein Gerüst und das Haus dazwischen in der zweiten Fassung, das muss ich schon noch bauen, aber ich habe so ein komplettes Ding einmal durchgeschrieben. Das erfüllt mich schon mit absoluter Fassungslosigkeit gegenüber meinem eigenen Dasein in den letzten 4 Monaten.
Till, normalerweise kommt jetzt immer der Punkt, der eigentlich immer gleich eingeleitet wurde in allen Ausgaben, dass es denn nämlich heißt, deine Zeit in XY ist nun zu Ende. Das stimmt in deinem Fall nicht. Das heißt, im Grunde kann man dich auch gar nicht fragen, was wirst du vermissen, wenn du wieder zu Hause bist. Das ist nämlich kurios. Das ist auch für die Kulturregion Bergisches Land wahrscheinlich vorbereitet von dir. Was ist passiert, dass man dich nicht fragen kann, was jetzt, nachdem deine Zeit zu Ende ist, los ist? Was ist passiert? Erzähl's uns.
Ja, erschreckende Dinge sind passiert, Martin. Ich bin tatsächlich zu der Überzeugung gekommen, dass die Arbeit, die ich in den letzten 4 Monaten da geschafft habe und die Umgebung, die mich dazu angeleitet hat, diese Arbeit zu schaffen, eine günstige ist und ich deswegen im Bergischen Land bleiben muss. Ich habe die Wohnung, die ich im Neandertal inne hatte, das schöne Einzimmer-Apartment, das also über dem erwähnten Restaurant, das haben wir gar nicht erwähnt, das ist ein Restaurant unten in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, das da oben drüber ist, das habe ich weiter angemietet, jetzt natürlich auf eigene Rechnung und werde das als Arbeitswohnung nutzen und werde im Bergischen Land bleiben. Zum einen, weil es mir eben wirklich gut ging die letzten 4 Monate und ich beschlossen habe, mal so ein bisschen aus der Stadt rauszukommen, die frische Landluft zu genießen und dabei zum Arbeiten zu kommen, ist natürlich fantastisch. Zum anderen auch, weil mich das Bergische Land wirklich beeindruckt hat. Es ist von großer Vielfalt, von großem verdeckten Charme. Es ist so ein bisschen wie das Bergische Grün. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese Fensterläden und dann oft auch Regenrinnen an typischen bergischen Häusern sind in einem ganz spezifischen Grün gestrichen. Das ist so ein relativ dunkles Grün, nicht unähnlich im Grün in der nordrhein-westfälischen Landesflagge. Und das wirkt auf den ersten Blick fast ein bisschen spröde oder unspektakulär und auf den zweiten Blick offenbart es eine wahnsinnige Tiefe, dieses Grün, also von geradezu majestätischer Brillanz und dem bin ich ein bisschen verfallen oder auch dem darin enthaltenen Charme des Bergischen Landes. Deswegen möchte ich gern dort bleiben, um mich ein bisschen weiter rumtreiben, noch mehr Leute kennenlernen, noch mehr Würstchenverkäufer interviewen und ja, habe noch mit keinerlei Wehmutsgefühlen zu kämpfen, weil ich einfach gar so weitermache wie die letzten 4 Monate auch.
Das war Tilman Strasser, der 4 Monate in der Kulturregion Bergisches Land verbracht hat und es einfach dort bleibt. Danke für deinen Besuch hier, Till.
Ich danke euch, es war ein Vergnügen.
Und damit der Abschied uns allen jetzt leichter fällt, gibt es noch einen kleinen Rausschmeißer, Martin Becker mit seinem Limerick, Stadtlandtext NRW. Bitteschön.
Stadtlandtext NRW war eine Klacksache, kamen 10 AutorInnen zur Sprache, über 10 Regionen, übers dort Schreiben und Wohnen. Und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW zahlt die Zache.
Das überarbeiten wir noch ein bisschen und dann schicken wir es der Bäckerblume.
Und damit wir nicht nur mit einem Limerick uns verabschieden, kommt jetzt, wir stellen uns vor, es wird ein wenig Feuerwerk im Regen eingespielt. Wollen wir jetzt nochmal zurückblicken auf die Stipendiatinnen und Stipendiaten von Stadtlandtext NRW mit einer kleinen Collage der ersten Sätze. Das sind sie also, die 10 Regionenschreiberinnen und Regionenschreiber, die jetzt zum Teil wieder zu Hause sind und zum Teil einfach da geblieben sind.
Diese Stille war am Anfang wirklich drückend, also im Sinne von wirklich, man hat wirklich das Druckgefühl auf den Ohren gehabt erstmal. Und dann, je mehr man sich darauf eingelassen hat, desto freier hat man sich dann auch gefühlt.
Umso länger man mit den Leuten spricht und umso größer das Vertrauensverhältnis wird, umso mehr kommt man vom eigentlichen vorgegebenen Thema weg zum ganz kleinen oder ganz großen.
Ich habe halt mit der Asphaltbibliothek angefangen, eigene Zettel zu sammeln. Der erste lag am Auto an der Uni in Mainz, wo ich studiert habe. Der hat mich gleich so geflasht. Dann habe ich angefangen, eine Sammlung anzulegen. Und die Leute, die das mitbekommen haben, fanden das teilweise auch sehr interessant und sagten, ja, ich habe doch auch einen Zettel gefunden. Kann der denn auch Teil der Asphaltbibliothek sein?
Ich würde, wenn mir jetzt jemand dort so auf Lebenszeit eine Residenz anbietet fürs Schreiben, würde ich sofort ja sagen. Also hätte ich nichts dagegen, wenn das jemand hört. Vielleicht können wir da eine kleine Vereinbarung treffen.
Eine Frau, das war eigentlich das Spannendste für mich, hat mich mit einem Ansatz bekannt gemacht, den ich vorher noch nicht kannte, und zwar die Idee, Feldroboter einzusetzen zum Unkrautjäten. Und das fand ich ziemlich cool.
Zum Beispiel bin ich schon bei meiner Anreise, bei der ersten nach Aachen, durch dieses gewaltige Braunkohlerevier gekommen. Und da habe ich direkt gesehen, wow, wie Mondkrater sieht es hier aus. Und hier werde ich wieder hinkommen und mir noch ein paar Orte anschauen.
Wenn man dann da in diesem Garten sitzt und sich irgendwie so auf alten Karten irgendwie versucht abzugleichen, um festzustellen, dass es tatsächlich so Theorien dazu gibt, dass möglicherweise Kriemhild auch in so einem Garten saß zwischen 2 Kirchen und man guckt so und es klingeln die ganze Zeit die Glocken, da tauchten dann tatsächlich diese Figuren einfach wieder auf.
Weil ich auch vom Land komme, dachte ich bin die richtige Person, die darüber gut schreiben kann, ohne völlig aus dem Klischee raus zu sein. Das war mir wichtig, auch mal über Dinge zu schreiben, die halt nicht in der Stadt stattfinden.
Also es war überwältigend. Überwältigender, als ich gedacht habe, weil ich sehr viele Entdeckungen gemacht habe, die ich überhaupt nicht erwartet habe.
Und das war sie tatsächlich schon, die letzte Ausgabe dieses Podcasts. Es war sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Ich bin Tabea Sörgel.
Und ich bin Martin Becker. Machen Sie es gut.
Stadtlandtext NRW, der Podcast.